Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Zu den größten Showkämpfen der Welt. Pinfall. Der Wrestling Talk mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pinfall, dem Wrestling-Magazin hier auf meinsportradio.de. Es begrüßen euch ganz herzlich, wie immer, Kevin Scheuren und der Taxmaster, Thomas Steuer. Hallo Thomas.
Moin Kevin. Geile Anmoderation.
Oder? Ne? Also, wenn ihr den Taskmaster kennt, ja, also auch, also legendäre WCW-Geschichte und Thomas Steuer um die Ecke gedacht, auf Englisch ist ja Tax, ja, wenn man das mit Taxes macht, ist er der Taxmaster.
Ja. Das erklärt ja den Witz auch noch, oh Mann.
Ja, das war eigentlich dumm, das macht man nicht. Egal, was man alles macht und nicht macht in Sachen Wrestling, das besprechen wir heute hier.
Aber bitte, bitte stellt euch mich nicht so vor wie Kevin Sullivan, so sehe ich nicht aus.
Nein, so sieht er wirklich nicht aus. Stellt ihn euch vor wie sollen wir uns dich vorstellen?
Wie Seth Rollins, nur ein bisschen deformiert.
Okay. Ja, guter Vergleich. Ja, wir freuen wir uns, über Extreme Rules zu sprechen. Das ist natürlich erstmal die erste Frage. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir einen Gast dabei haben und da freuen wir uns sehr. Er hat die erste Rezension geschrieben für Pinfall auf iTunes. Das solltet ihr natürlich auch alle machen. Ihr dürft natürlich auch so in die Sendung kommen. Ihr müsst keine Rezension schreiben. Und wir freuen uns, dass er heute dabei ist. Nico, hallo Nico.
Ja, schönen guten Tag, hallo.
Moin Nico.
Erstmal zu dir. Wie bist du zum Wrestling gekommen? Seit wann bist du dabei?
Ja, ich bin aktiv, beziehungsweise so, wie ich mich daran erinnern konnte, seit WrestleMania 20 dabei. Davor hat man zwar auch immer mal so Fetzen mitbekommen, als man noch kleiner war, sag ich mal. Aber das war so der Punkt, wo ich definitiv dann aktiv erstmal eingestiegen bin und dann auch in regelmäßigen Abständen das meiste immer mitbekommen habe.
Thomas, WrestleMania 20, das war die letzte geile Zeit so ein bisschen, ne?
Ja, was heißt die letzte geile Zeit? Also davor war es ja auch ganz cool. Also für mich zumindest war so diese ganze Ankunft der ganzen WCW-Stars bei WWE, die fand ich gar nicht mal so schlecht. Ja, aber danach, ein Jahr später ging es dann schon los, ne? Die Ära von John Cena und Batista. Ja. Hatten wir jetzt nicht komplett durchgehend so mega Spaß mit.
Ja.
Wer hatte das schon?
Ja. Sehr gut. Das ist der Ton, den wir heute schon mal anschlagen. Das gefällt mir. Wer waren denn damals so deine ersten Wrestling-Helden, Nico?
Okay, also dafür schäme ich mich jetzt zwar ein bisschen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, damals, als ich dann wahrscheinlich noch ein bisschen jünger und weniger intelligent war, das fand ich wirklich John Cena noch relativ gut. Das hat sich dann aber wirklich schnell zerschlagen, wo ich dann festgestellt habe, dass er irgendwie jedes Match auf die unglaubwürdigste Art und Weise überhaupt gewinnt. Und dann kamen auch schnell deutlich bessere dazu, wie Edge oder der Undertaker natürlich. Triple H war auch mal ganz oben mit dabei und noch weiter damals zurück fand ich natürlich auch Chris Benoit und Eddie Guerrero allein durch das In-Ring-Kennen sehr, sehr gut.
Ja, ich bleibe dabei, dass man sich nicht schämt.
Eben, also du wolltest wahrscheinlich auch jetzt gerade sagen, man muss sich eigentlich nicht schämen, dafür John Cena gut zu finden, zumal er ja damals in seinem Aufstieg richtig, richtig cool war.
Ja, das stimmt, als Heel war er noch deutlich interessanter.
Ja. Vor allem dieses Rapper-Gimmick, wenn ich mich an WrestleMania 20 erinnere, da hatte John Cena ja den Opener. Und wenn ihr euch das mal anguckt im WWE Network, und das finde ich ganz lustig, es gab ja damals diese Typen, die diese We Hate John Cena T-Shirts anhatten. Erinnert ihr euch?
Nicht wirklich, ne. Meinst du das auch mit, diesem Parkverbotsschild drauf,
genau,
das durchgestrichen
genau,
da irgendwie?
Ganz okay. Genau. Und bei WrestleMania 20 war John Cena ja noch, er war Babyface im Opener damals, hat sich ja den US-Title gegen Big Show gesichert. Und in der ersten Reihe saß jemand, der verdammt nochmal abgegangen ist bei John Cena. Und das war damals der Anführer der We Hate John Cena-Kampagne.
Okay.
Ich werde das mal, raussuchen.
Den hast du erkannt oder wie?
Ja, den habe ich erkannt, weil den habe ich damals bei WrestleMania 25 mit seinem T-Shirt im Hotel gesehen, als ich in Houston war.
Ja, vielleicht war er damals ja erst quasi. Achso, du meinst, er war später quasi der Anführer der We Hate Cedar Kampagne, hat ihn damals noch gefeiert.
Ganz okay, jetzt verstehe ich das. Ja. Das nur nebenbei.
Zu John Cena vielleicht nochmal kurz als Ergänzung. Damals, muss ich sagen, ging er mir wirklich extrem auf die Nerven. Analog dazu ähnlich bei heute wie bei Roman Reigns. Mhm. Aber mittlerweile muss man natürlich einfach sagen, dass John Cena sehr gute Matches worken kann, am Mike dazu gelernt hat und mittlerweile eben auch verdient lange Zeit ganz oben stand. Aber zum damaligen Zeitpunkt ging er mir wie die meisten eben einfach nur extrem auf die Nerven ab einem gewissen Punkt.
Vielleicht lassen wir mal ein bisschen über Extreme Rules sprechen, ja, ein bisschen aufs Aktuelle kommen, weil dann haben wir natürlich auch so einen Fall wie Roman Reigns dabei, allerdings auch sowas wie in Anführungsstrichen White Meat Babyfaces, da ist die WWE ja der Meinung, die gibt's nicht mehr, ja, also diese typischen Babyfaces, die absoluten Good Guys, die man einfach mag, ich sag ja persönlich, das stimmt nicht, Thomas. Und bei Extreme Rules hat man es endgültig geschafft, ein Babyface komplett dem Erdboden gleich zu machen, und das ist Bayley.
Ja, also wir hatten ja schon spekuliert, eigentlich bei dem Aufbau hätte sie eigentlich gewinnen müssen, ne, bei diesem super schlechten This Is Your Life Segment letzte Woche, bei dem sie hinterher noch verdroschen wurde. Und jetzt hat man dieses komplett unspektakuläre Match, was glaube ich nicht mal 10 Minuten irgendwie ging, hat man ja auch fast als einen kompletten Squash aufgebaut.
Nico.
Was zur Hölle war der Sinn dafür?
Die Frage gebe ich an dich weiter.
Ja, also das Segment im vorhergegangenen Raw war natürlich extrem peinlich und zum Fremdschämen. Und wenn ich jetzt auch sehe, wie Bayley da in 5 Minuten weggesquasht wurde, eine Wrestlerin, die man zu einer absoluten Gelddruckmaschine quasi machen könnte, wenn man sie richtig gebuckt hätte, dann ist das einfach nur noch traurig und grundsätzlich stelle ich mir langsam die Frage, ob das immer noch die Women's Division und Revolution oder was auch immer ist oder ob wir wieder irgendwie anno dazumeist eine Divas Division haben, wo dann irgendwie 5 Minuten Toilettenpause nur noch gilt. Also das fand ich insgesamt alles sehr schrecklich, wie das abgelaufen ist.
Ja, fehlt nicht mehr viel bis zu den Bra and Panties Matches.
Ja.
Alexa Bliss für dich in einem Brown Panties Match. Naja.
Das war ja klar.
Das war klar, ne? Nee, aber mal ganz davon ab. Glaubst du, Nico, dass die WWE, und das haben wir auch schon mal hier besprochen in der Sendung, warum tut sich die WWE so schwer, wirklich diesen Superstar aufzubauen, obwohl ganz viele dieser Superstars ja quasi vor ihnen liegen, sie konzentrieren sich aber auf Leute wie Roman Reigns?
Das ist eine gute Frage. Man hört ja immer wieder, dass die WWE nicht will, dass irgendein Superstar größer wird als sie selbst oder ähnliches, was ich aber aus mehreren Gründen eigentlich schwachsinnig finde. Da man so, denke ich, auch dafür sorgen würde, dass die Quoten endlich mal wieder nach oben gehen. Aber ja, es ist schwer zu beantworten. Aber so wie sie es jetzt booken, ist es auf jeden Fall das allerunterirdischste Niveau. Und von der Women's Revolution oder ähnliches ist überhaupt nichts mehr zu sehen. Das ist jetzt einfach nur noch in den Shows und Pay-Per-Views irgendein nettes Gimmick, was da so irgendwie mitblabbert, aber viel mehr ist da nicht. Also momentan ist es darauf bezogen noch schrecklicher als auf die anderen Punkte und das will schon was heißen.
Das ist eigentlich wirklich so, Thomas, ne? Also, dass wir echt in so einer Situation sind, wo wir nicht so richtig wissen, auch wo stehen die einzelnen Charaktere, wo stehen gerade dann auch die Frauen. Bei SmackDown haben wir dasselbe, sprechen wir auch noch ganz kurz drüber nachher in der Sendung. Aber vielleicht nochmal.
Es hat einfach keine Tiefe mehr. Es hat halt inhaltlich überhaupt gar keine Tiefe mehr. Du musst dir mal reinziehen, da sind in diesem Five-Way-Match sind Seth Rollins und Roman Reigns irgendwie zusammen mit drin. Und da wird dann aber auch von Seiten der Kommentatoren nur halt kurz gesagt, von wegen The Former Best Friends. Muss ja mal reinziehen, was die eigentlich für eine History haben. Selbst bei dem dünnen Content, den WWE rausgehauen hat, haben die eigentlich in den letzten 3-4 Jahren ja eine mega krasse History noch zusammen. Und selbst das wird kaum irgendwie mehr weiter erwähnt. Das sind einfach nur die former best friends. Und also im Prinzip müsstest du bei diesen 5 Leuten, die müssen alle irgendwie miteinander verwoben sein und irgendeine Backstory miteinander haben. Und so hast du ja, so entsteht ja quasi die Spannung an sich schon, weißt du? Aber alles ist irgendwie so ein bisschen random und überhaupt nicht mehr ausgebaut und es wird einfach so reingeworfen, weißt du? Und im Prinzip könntest du jetzt in diesem Match, du könntest da 5 fertige Main-Eventer haben, mit denen du komplett 3-4 Jahre am Stück einfach komplett durchfäden könntest. Wenn du es jetzt aber machst, ist jedes Match schon fast wieder langweilig, weil es irgendwie um nichts geht und weil es keinen Hintergrund hat und weil es random ist. Siehst du jetzt bei Raw, da gab es dann Reigns gegen Bray Wyatt. Das war ein Match für mich komplett ohne Feuer irgendwie.
Nico, Extreme Rules war ja eigentlich nur ein One-Match-Show, so gesehen. Es ging ja nur um dieses Fatal Five-Way-Match, so richtig. Mit welchem Gefühl bist du da rausgegangen? Hast du es ähnlich gesehen wie Thomas, auch in der ganzen Art und Weise, wie sie es präsentiert haben?
Ja, also kann ich eigentlich nur zustimmen, was da momentan an Storylines, wenn man das überhaupt so nennen will, geliefert wird, ist alles andere als gut, geschweige denn kreativ. Und das ist auch momentan einfach das größte Problem. Wrestlerisch kann man der ganzen Sache ja gar nichts vorwerfen. Wobei gerade innerhalb der Shows das auch mir persönlich wesentlich unwichtiger ist, als wenn da mal endlich wieder vernünftige Storylines geführt worden wären. Ich meine, damals gab es deutlich schlechteres Wrestling, aber es war trotzdem 100-mal interessanter, weil die Storylines stimmten und man da auch mitfiebern konnte, wenn da wer gekämpft hat. Und heute wird da einfach jedes Match random durcheinander gewürfelt, sofort rausgehauen. Hier, die kannten sich mal, die kämpfen jetzt gegeneinander und so weiter. Und ja, also das ist, denke ich, der komplett falsche Ansatz. Und wenn man sich die Quoten anschaut, dann sehen das wahrscheinlich nicht nur wir so.
Also ist das das, was dir am meisten fehlt? Also einfach vernünftige Storylines, wo man auch das Gefühl hat, man wird auch ein bisschen gefordert als Fan?
Ja, definitiv. Also momentan ist es wirklich, ja, also teilweise kann man es ja nicht mehr Storylines nennen. Es ist einfach eine Aneinanderreihung von irgendwelchen sinnlosen Matches oder Tag-Team-Matches, die auf die dubiose Art und Weise entstehen. Und es steckt überhaupt nichts dahinter. Und ja, es ist schwierig. Und man liest da überall, die wollen da jetzt irgendwie die Zeit überbrücken des SummerSlam, dann wird denen nochmal was Vernünftiges einfallen. Aber dann frage ich mich ganz ehrlich, womit die da ihr Geld verdienen, weil eine großartige Serie sagt ja auch nicht, wir machen jetzt 4 Wochen nur Scheiße und dann machen wir es wieder gut. Das kann ja kein Ansatz sein. Also das ist, ja, das fällt mir überhaupt nicht.
Ja, Thomas, also wieder ein bisschen mehr Fokus. Also die WWE hat natürlich, also die Matches von ihrer Matchqualität, da kann man gar nichts sagen zurzeit. Das ist allesamt okay bis gut. Aber es ist ja wirklich so, es fehlt einfach genau das, was uns auch zum Wrestling gebracht hat. Ne? Wirklich Storylines, die uns packen, mitnehmen und uns auch dabei halten.
Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man diese Stories nicht produzieren könnte. Also es geht ja immer wieder die Gerüchte rum, dass dann so jemand wie Vince, der hat den Final Say hat, wenn du so willst, immer wieder Sachen umändern lässt, auf der letzten Sekunde quasi alles so zerhackstückelt wird und irgendwie nicht mehr so wirklich zusammenpasst ins Gesamte. Und also da wird aber auf der anderen Seite wird erzählt, es werden irgendwelche Hollywood-Writer eingestellt worden. Dann frage ich mich, warum sieht man deren Arbeit so gar nicht? Und warum sagt man nicht, wir machen jetzt einen langfristigen Plan? Wir haben jetzt den Plan, Roman Reigns soll gegen Brock Lesnar bei der nächsten WrestleMania irgendwie antreten. Wir haben jetzt ein verfluchtes Jahr Zeit, ihn halt in geile Stories zu verpacken, ihn endlich overzukriegen mit guten Inhalten. Und es passiert aber wieder gar nichts, so. Ist das irgendwie, ist das noch damit zu erklären, von wegen, ja, wir sind Marktführer, wir müssen es halt keine Mühe geben, oder ist es einfach Unfähigkeit, Unwillen, was ist das?
Es gibt Leute, die sagen, sie sind die Marktführer. Sie könnten das so tun, ne? Wir müssen uns aber noch der Frage gleich mal stellen, wir machen gleich mal die erste Pause. Werden wir eigentlich für dumm verkauft? Und das frage ich durchaus mit Bezug auf Extreme Rules und die Matches, die Art und Weise, wie die Matches zusammengestellt worden sind und wie sie auch ausgegangen sind. Denn am Anfang war ich Extreme Rules recht positiv gegenübergestellt. Ich habe das mir einfach mal angeguckt, habe mich hingesetzt und es hat mich gut unterhalten gefühlt. Aber je mehr ich drüber nachgedacht habe, je mehr Lücken gab das. Und ich werde das hier versuchen, mit Thomas und Nico irgendwie gerade zu rücken und für mich auch irgendwie gerade zu bekommen. Bleibt also dran bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Du kannst das Knockout kriegen.
Oder das App. Jetzt. Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Ihr hört Pinfall, das Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Schön, dass ihr dran geblieben seid, hier bei unserer Nachschau auf Extreme Rules. Wir machen das hier, Kevin Scheuren, Thomas Steuert, unser Gast Nico, einer unserer Stammhörer hier von Pinfall. Schön, dass du dabei bist heute. Und Thomas, wir müssten uns mal der Frage stellen, verkauft die WWE uns für blöd?
Ja, also manchmal hat man ein bisschen das Gefühl, weil einfach überhaupt nicht mehr irgendwie darauf Wert gelegt wird, was früher mal irgendwie war, also quasi auf längerfristige Entwicklungen. man geht scheinbar davon aus, dass die Zuschauer sowieso alles vergessen, was vor ein paar Wochen passiert ist und dass es gar keine Not gibt, da irgendwas einzubinden, mal storymäßig irgendwas einzuflechten. Und dadurch entsteht leider auf Dauer sehr langweiliges Fernsehen und halt leider auch ein bisschen dümmliches Fernsehen.
Dümmlich ist ein gutes Stichwort, denn viele Matches bei Extreme Rules waren im Nachhinein relativ dumm zusammengestellt, wenn man das mal so sagen möchte. Wir haben ein Match gehabt und den Intercontinental-Titel, Dean Ambrose gegen The Miz. Wenn Dean Ambrose disqualifiziert wird, verliert er den Titel. Was macht Dean Ambrose knapp 2 Minuten im Match, nachdem das Match angefangen hat? Er nimmt einen Stuhl und will The Miz schlagen. Ja, genau.
Und dann fällt ihm mittendrin auf, so, ja, darf ich ja nicht.
Genau, so, das ist das Erste. Dann haben wir Bayley gegen Alexa Bliss. Bayley ist zu dumm, kann diesen Kendo-Stick nicht benutzen. Ich habe keine Ahnung, was sie uns damit sagen wollen. Was allerdings passiert ist am Anfang, es wird in der ersten Minute direkt irgendwie um den Kendo-Stick gekämpft und dann fällt er natürlich irgendwie auf den Boden und keiner hat ihn so richtig gehabt. Bayley nimmt ihn in die Hand und weiß aber nicht, damit umzugehen, kann es nicht, ist zu lieb, es wird nicht erklärt. Warum macht Bayley das nicht? Warum schlägt sie nicht zu? Das nächste Match, Cage Match, Tag Team. Wer hat diese Regeln entworfen mit dem aus dem Käfig klettern und wenn der eine rausgeht, dann ist der andere weiter im Match? Und warum gehen nicht einfach beide raus, dann ist es One-on-One? Also diese ganze Zusammenstellung, Nico, was war da bei Extreme Rules los?
Ja, also zu dem angefangenen Punkt, ob die WWE uns für dumm verkaufen will, kann man eigentlich nur ganz klar ja antworten. Also ich habe manchmal das Gefühl, die denken, die Fans haben IQ von minus 5000 oder so, wenn ich mir da manche Dinge angucke. Steel Cage Matches grundsätzlich, aber insbesondere, wie das jetzt da bei Extreme Rules abgelaufen ist, das war mehr als nur unlogisch und da gab es mehrmals die Möglichkeit, wo man sich dachte, die könnten jetzt einfach rausgehen oder einen Typen da zu zweit vermöbeln und dann ist die Sache vom Tisch, aber das machen sie natürlich nicht und dann gegen Ende, als Cesaro und so weiter da hochgeklettert ist und dann natürlich in 2 Sekunden oben auf der Leiter, oben auf dem Käfig war, aber dann 5 gebraucht hat, bis er unten ist, weil er warten musste, bis die anderen auch so in der Range sind. Das ist einfach nur mehr als traurig und ja, was den Opener angeht, da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, wir haben den Pay-Per-View Extreme Rules und das Match besteht daraus, dass einer nicht disqualifiziert werden darf. Da dachte ich mir auch so, ja, okay, warum nicht? Kann man machen, muss man aber nicht. Und ja, zu dem Frauenmatch möchte ich zwar am liebsten gar nichts mehr sagen, aber da kann man auch nur euch recht geben. Das war, ja, das hat vorne und hinten keinen Sinn gemacht und ich glaube wirklich, die WWE denkt, alle ihre Fans sind trommeldoof und vergessen eh, was vor 2 Wochen war oder keine Ahnung und ja. Aber
vor allen Dingen stellt die WWE ja quasi ihre eigenen Performer auch extrem dümmlich dar. So eine Szene von ganz am Anfang von Bayley gegen Alexa, als die beiden sich dann beide so diesen Candlestick da oben hing angeguckt haben und Alexa ihr dann so eine Geste gegeben hat, von wegen, hol ihn dir doch. Obwohl sie daneben stand. Und Bayley stürmt einfach los, nur um sich eine Backpfeife von Alexa einzuholen. So richtig dämlich. Und genau dasselbe im Cage-Match. Dann ist Jeff halt komplett draußen. Irgendwie, und Matt Hardy hindert dann Sheamus daran, den Käfig zu verlassen, obwohl es ja für ihn einfacher wäre, ein One-on-One zu bestreiten und dann selber abzuhauen, sodass nur noch einer drin ist. Bestreitet er lieber ein Handicap-Match gegen beide. Das habe ich überhaupt nicht kapiert. Und klar, über das Ende müssen wir gar nicht mehr sprechen, dass Jeff Hardy dann High Risk geht und am Ende damit quasi das Match verliert.
Das habe ich aber gesagt.
Und wieder reingeht in den Käfig, ist auch so, oh.
Stimmt, das wollte ich gerade sagen. Wie ist das eigentlich, dass er einfach wieder reingegangen ist? Das macht irgendwie auch überhaupt keinen Sinn.
Es gibt doch keine Regelung, glaube ich. Das ist nie offiziell irgendwie mal gesagt worden, was dann ist. Dann muss er nochmal wieder extra raus oder...
Booker T sagt ja auch, das Match kann nur gewonnen werden, wenn beide Teampartner im exakt gleichen Zeitpunkt auf dem Boden aufkommen. Was natürlich.
Was jetzt auf einmal?
Und da
hat was macht denn dann Jeff Hardy, wenn er draußen stehen würde? Und Matt will gerade durch die Tür kommen und Matt betritt dann den Boden. In dem Moment springt Jeff Hardy kurz hoch, um dann im selben Moment auf den Boden zu befehlen. Was soll das?
Also das war echt so ein Ding und diese Tür regt mich ja auf. Also diese Tür im Cage-Match, ja, das ist ja wirklich das Schlimmste. Und man muss noch eine Frage stellen. Warum zählt in einem Submission-Match die Submission nur im Ring?
Ja,
wenn ein Mensch aufgibt, vor lauter Schmerzen...
Weil sonst Austin Aries gewonnen hätte, das ist doch klar.
Nico. Oder seit wann gelten in einem Submission-Match Pinfalls? Das ist doch auch nicht immer so gewesen, oder?
Stimmt, da wurde es wurden Pins angezählt. Das war auch geil.
Er hat doch sogar per Pin gewonnen, oder nicht?
Nee. Rings of Saturn. Nee.
Okay, dann habe ich das falsch im Sinn. Aber ja, das fand ich trotzdem sinnlos, dass die durchgezählt wurden.
Er hat erst einen Red Arrow gezeigt und dann direkt in die Rings of Saturn durch. Aber es ist so, auch gerade was du schon gesagt hast, Nico, Extreme Rules und irgendwie alle Matches sind nur so halb extreme. Also es ist irgendwie so nichts Halbes, nichts Ganzes. Dann frage ich mich halt immer, das hatten wir auch schon letztes Mal, warum diese ganzen Motto-Pay-Per-Views, wenn man es eh nicht macht?
Ja, stimmt. Die Frage ist auch, sonst versuchen sie immer künstlich, wenn irgendwie gerade Hell in a Cell ansteht, künstlich herbeizuzwingen, dass dann jedes Match auch in der Form abgehalten wird. Und hier haben wir jetzt direkt einen Opener, ein Match, wo einer nicht disqualifiziert werden kann. Dann so ein extrem lächerliches Candlestick-on-the-Pole-Match. Hardys, die sich natürlich für kein Ladder-Match entschieden haben, sondern für ein Steel-Cage-Match, was auch sonst, dafür sind sie ja immer bekannt gewesen. Und das zieht sich halt durch den ganzen Pay-Per-View durch und das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Also ja, der Pay-Per-View hätte auch sonst wie heißen können. Also es war auf jeden Fall maximal extrem langweilig, aber nicht irgendwie extrem von den Regeln her oder was auch immer. Das, ja, was soll man dazu sagen?
Thomas, du sagst
Extreme Boredom of Fire.
Du sagtest gerade, die Babyfaces werden dümmlich dargestellt. Ich finde auch, die Heels werden dumm dargestellt. The Miz ist ein geiles Beispiel. Dean Ambrose ist gerade kurz davor, disqualifiziert zu werden. Und was macht The Miz? Er zeigt seinen Skull-Crushing Finale. Will nicht, dass Dean Ambrose disqualifiziert wird. Und stellt sich ins Risiko, dass Dean Ambrose das irgendwie auskontert und plötzlich den DDT zeigt und das Match ist vorbei. Da frage ich mich doch, dann lass ihn doch disqualifiziert werden.
Ja, wobei es ja auch relativ unsicher war, weil der Referee ja auch da ganz schnell rumgefuckt hat und erstmal ewig lang um den halben Ring rumgerannt ist und rumgestikuliert und rumgewütet hat. Du hast was gemacht, du hast dich gehauen, ey! Da hätte ich da, glaube ich, auch Nägel mit Köpfen gemacht und ihm von hinten einfach den Finisher gegeben und dann ist Ruhe. Das fand ich jetzt gar nicht so schlimm.
Okay.
Da fand ich eher so dieses Getue da, weil es war halt wieder mal auf 800 Meter irgendwie, war das wieder zu riechen, dass der jetzt von hinten angegriffen wird. Ja.
Ich will mal ganz kurz unser Tippspiel auswerten und dann habe ich noch eine Frage an Nico. Thomas, du hast das Tippspiel gewonnen für
Extreme
Rules 3-2. Trotzdem reicht es nicht, dass du ausgleichst in unserer Tippspielwertung.
Du hast jetzt noch einen Punkt, bist du jetzt noch?
Okay. Genau, 31-30 steht es aktuell. Also wenn ich in diesem Schnitt weitermache, dann gewinne ich zumindest am Ende des Jahres.
Ja, das Jahr ist noch lang.
Eben, und es gibt viele Pay-Per-Views. Nico, ist das aktuell vom Ganzen drumherum in Sachen WWE die schlimmste Zeit für dich als WWE-Fan?
Okay, ist eine gute Frage, weil es ja auch schon andere schlimme Phasen, muss ich leider sagen. Weil wenn ich so darüber nachdenke, es gab zwar immer mal so ein Tief und so weiter, aber irgendwann hat sich die WWE dann meist tatsächlich gefangen und wenn ich überlege, wie lustlos ich momentan bin, wenn ich daran denke, mir das anschauen zu müssen, dann, ja, ich würde fast sagen, das ist jetzt momentan, wie es die Ratings auch widerspiegeln, tatsächlich die schlimmste Phase, die ich so aktiv mitgemacht habe. Und jetzt vielleicht mal eine Frage an euch. Ich habe gehört, die vorletzte Raw hatte die zweitniedrigsten Ratings ever. Könnt ihr das mit der Zeit irgendwie vergleichen, wo es tatsächlich am niedrigsten war, irgendwann 96 rum oder so? Könnt ihr dazu was sagen? Das würde mich mal interessieren.
Thomas.
Es waren damals, glaube ich, auch so 2,7er, 2,8er Ratings, vielleicht so 95 irgendwie, bevor dann der Boom nochmal wieder losging. Ob das jetzt wirklich insgesamt so das niedrigste Rating überhaupt war, irgendwie weiß ich nicht hundertprozentig. Aber allein, dass sie unter 3.0 gerutscht sind, ist ja schon ein krasses Zeichen. Also ich kann mich in der jetzt überhaupt nicht mehr erinnern, seit das letzte Mal überhaupt eine Raw so niedrig war. Jetzt seit den späten 90ern. Von daher. Genau. Mich wundert halt, dass es noch niedriger ist als in den Phasen, in denen quasi alle Main Events jahrelang aus Cena, Orton und Triple H bestanden. Aber gut.
Ja, das Fernsehverhalten hat sich dann einfach geändert, ne? Also die Leute setzen sich nicht hin und gucken 3 Stunden Raw, weil es einfach zu lange dauert. Das ist einfach zu lang. Wenn du dann noch ein Pay-Per-View am Tag davor hattest, dann verliert ja Raw meistens an Zuschauern und nicht SmackDown. Interessanterweise. SmackDown bleibt ja immer relativ gleich. Viele haben kein Kabelfernsehen mehr, schauen das über andere Dienste, die dann nicht einfließen in diese Ratings. Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Und es ist einfach das Problem, dass die WWE es nicht zulässt, dass sich Sachen organisch entwickeln. Und da habe ich jetzt die Hoffnung, Nico, oder? Dass Samoa Joe, Paul Heyman und Brock Lesnar, dass sich da was organisch entwickelt. Weil das es funktioniert, mit einem Satz einen Wrestler rüberzubringen. Das hat Paul Heyman mal wieder eindrucksvoll gezeigt.
Meinst du jetzt auf Samoa Joe bezogen oder im Vorfeld, wie er Finn Balor overgebracht hat?
Beide, die beiden. Die beiden jetzt. Ja. Dass er das quasi übernommen hat.
Definitiv, das gibt tatsächlich noch ein bisschen Hoffnung. Wurde jetzt auch schon gut weitergeführt am Montag, aber schlussendlich ist Samoa Joe natürlich auch nur der, der jetzt Brock Lesnar zum Fraß vorgeworfen wird und danach wird sich das dann auch wieder alles in Luft auflösen, mehr oder weniger. Dementsprechend, ja, das lange Ziel wird wahrscheinlich leider immer noch sein, dass man dann auf Gott so lang Roman Reigns aufbaut, damit der dann bei SummerSlam oder WrestleMania Brock Lesnar besiegen darf. Das wollen wir natürlich alle sehen, da freuen wir uns drauf.
Sowas für. Aber kannst du ja warten.
Das wird wahrscheinlich dann auf kurz oder lang das Ziel sein. Und wie gesagt, man liest ja immer wieder, die haben jetzt aktuell keine Pläne und das soll erst kurz vor SummerSlam losgehen, was auch schon ein Armutszeugnis ist. Aber ja, keine Ahnung. Vielleicht wird es ja dann demnächst tatsächlich mal wieder ein bisschen interessanter.
Denn wir haben durch das Fatal 5-Way-Match Thomas bei Raw eigentlich eine ganz gute Lage im Main-Event-Bereich. Ne? Also wir haben jetzt diese fünf, die da drin waren. Wir haben Braun Strowman, der noch zurückkommt. Also was das angeht, ist es zumindest gut. Aber alles, was da drunter ist, ist natürlich schwierig. Und sehen wir vielleicht noch Samoa Joe gegen Kurt Angle in der WWE? Es gab ja diesen Stare-Down, erinnerst du dich?
Ich erinnere mich jetzt nicht mehr an Stare-Down. Würde es aber auf jeden Fall definitiv gerne sehen. Habe aber gleichzeitig auch jetzt gerade ein bisschen Angst vor der unmittelbaren Zukunft. Wir haben jetzt ja bei Raw schon gesehen, es gab Reigns gegen Bray Wyatt. Das will ich eigentlich nicht nochmal sehen. Bitte, bitte nicht nochmal. Du hattest ja, glaube ich, schon mal vorgeschlagen, dass man Finn Balor gegen The Miz stellen könnte. Mhm. In Zukunft jetzt. Fände ich super spannend. Auch Finn Balor mit dem Intercontinental Championship fände ich generell auch ziemlich geil, weil man jetzt sowieso noch keine Pläne hat, ihn wieder komplett hochzuhieven. Ja, das ist eigentlich ganz nett. Nur ist die Frage, was mit Samoa Joe passiert, nachdem er gegen Brock Lesnar verloren hat, was ja eh passieren wird. Im Zuge dessen, dass ja jetzt scheinbar so eine kleine Storyline eingeleitet wird, in der Kurt Angle auf lange Sicht wohl wieder abgesetzt wird als General Manager, diese ganze Handy-Geschichte da. Vielleicht kommt er danach als aktiver Performer zurück. Und dann wäre natürlich auch ein Match mit Samoa Joe drin. Fände ich super geil.
Nico, The Miz gegen Finn Balor um den IC-Title. Wäre das eine Fehde, wo du sagst, da profitieren beide irgendwie voneinander?
Ja, schwierig. Also ich würde es mir auf jeden Fall gerne angucken. Und ich denke auch, dass Miz da sehr viel rausholen könnte, da Balor für mich immer am Mic noch nicht da ist, wo er sein sollte für seinen Spot, aber trotzdem rein von dem, wie er bisher gebucht wurde, müsste er eigentlich in höheren Regionen auflaufen. Jedoch, die sind halt jetzt blockiert durch Brock Lesnar, Roman Reigns, aktuell Samoa Joe und so weiter. Dementsprechend, wenn man nicht irgendwie eine interessante Storyline findet, die ohne Titel auskommt, dann wäre das auf jeden Fall besser als zum 5000. Mal Dean Ambrose gegen The Miz.
Wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten, auch hier in der Sendung. Auch gerne wieder mit dir, Nico, ja, wenn du willst. Komm auf jeden Fall mal zurück, wenn wir mal wieder über einen Pay-Per-View sprechen. Wir würden uns freuen und vielleicht, wenn du irgendwie Social-Media-mäßig aktiv bist, irgendwie bei Twitter oder so, kann man dir da irgendwie folgen?
Nee, da bin ich tatsächlich nicht so aktiv, Twitter gar nicht. Also ja, maximal Facebook, wobei selbst da eigentlich auch nicht so. Also momentan schwierig. Also ich habe da jetzt noch keine Plattform so direkt, die ich hier nennen könnte, die dafür geeignet wäre aktuell.
Dann vielleicht beim nächsten Mal. Ne? Dann hast du noch mehr Grund wiederzukommen. Dann starten wir dich einfach dann. Vielen Dank, dass du bei unserer Extreme Rules Nachschau mitgemacht hast. Ich hoffe, ihr konntet auch einiges mitnehmen. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Ein bisschen Frust ablassen auch. Bist herzlich eingeladen, das nochmal zu tun. Thomas, wir sprechen gleich ein bisschen über SmackDown. Ne? Machen jetzt eine kurze Pause.
Werden wir tun.
Und heute in unserem Retro-Segment, unser erstes Retro-Segment über das NWO Wolfpack. Ja? Also bleibt dran, hier bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Herzlich willkommen zurück bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren und Thomas Steuer melden sich zurück, ja, nach Extreme Rules. Das ist for Money in the Bank. Ja, und da werden die großen Koffer verteilt, die Titelmatches versprechen, und zwar für Männer und für Frauen. Und damit kommen wir zu SmackDown, denn da geht's natürlich auch munter weiter, Thomas. Erstmal nochmal danke an Nico an dieser Stelle. Es hat sehr viel Spaß gemacht und er wird auf jeden Fall mal wiederkommen. Ist auch mal ganz schön, eine andere Sichtweise auf die Dinge zu kriegen, ne?
Auf jeden Fall. Und unser gegenseitiges Eierschaukeln hier mal ein bisschen aufzubrechen, natürlich.
Ja, Great Balls of Fire, ne? Da haben wir es wieder.
So ist es.
Und ja, bei SmackDown ist es ja aktuell so ein bisschen zwiegespalten für mich, muss ich sagen. Mit Jinder Mahal haben wir einen Champion, den die WWE bestmöglich versucht aktuell. Ja, was machen sie mit ihm? Versuchen sie ihn jetzt irgendwie aufzubauen? Denn jetzt diese Woche bei SmackDown durfte er gegen Mojo Rawley ran. Ignorieren sie ihn? Was ist so aktuell dein Gefühl, wenn du an Jinder Mahal denkst?
Jinder Mahal ist irgendwie bei mir so das Gefühl, dass man vielleicht doch nicht mehr so ganz auf ihn setzt und sich jetzt so ein bisschen denkt, lass uns das mal in aller Gemütlichkeit aussitzen bis zum nächsten Titelmatch und ihn jetzt nicht allzu sehr den Menschen aussetzen.
Weil das Geile ist, ja, wir haben ja vor ein paar Wochen drüber gesprochen, das könnte sowas werden wie JBL, das ist so eine Situation, da kann auch jemand mal irgendwie ja herausbrechen und dann sich auch beweisen. Und das Gleiche dachte ich, muss ich ganz ehrlich zugeben, bei Jinder Mahal ja auch, auf irgendeine Weise. Denn ich hatte immer so meine Zweifel, denn seine Promos sind halt scheiße. Das muss man einfach mal so deutlich sagen. Der redet halt, als ob jemand seine Stimme mit Voice-Over macht, wie damals bei Funaki und Kai & Tai.
Ja, so ist es. Das Ding ist natürlich, was hier auch wieder eklatant wird, ist, dass du natürlich ihn auch nicht vernünftig mit irgendeiner coolen Geschichte mal irgendwie präsentieren kannst. Scheinbar können sie das nicht mehr bei WWE oder sie wollen es nicht mehr. Es gibt ja auch nichts über ihn jetzt mehr zu erzählen, seit er den Titel gewonnen hat. Scheinbar.
Ja.
Es gäbe bestimmt einiges. Man könnte sich sicherlich auch einiges ausdenken, was ihn spannend machen würde. Aber das passiert ja nicht.
Man muss das wollen. Man muss das schon wollen, denn man sieht ja bei Raw zum Beispiel, haben wir auch gerade mit Nico drüber gesprochen, mit Samoa Joe und Brock Lesnar, wenn man will, kann man jemanden in Anführungsstrichen auch hotshotten und das Ganze vernünftig aufbauen. Gut, zugegebenermaßen hat Jinder Mahal mit Randy Orton einen Gegner, der jetzt nicht vor kreativer Energie strotzt, ja, da ist es auch halt immer irgendwie dasselbe. Aber dann frage ich mich wiederum, wenn sie den indischen Markt dann nicht stärken, wenn sie da ja nicht hingehen, wenn es das T-Shirt da am Anfang gar nicht gab von ihm, was ja auch irgendwie ziemlich peinlich ist, warum haben sie dann nicht so einen wie Baron Corbin genommen in dieser Rolle, wenn sie schon jemanden irgendwie für dieses in Anführungsstrichen Frühlingsloch booken wollen, dann noch so einen wie Baron Corbin, auf den sie ja eh große Stücke halten?
Das wundert mich auch, weil der ist quasi ja auch noch nicht wirklich bereit dafür. Für diesen Push an sich. Vielleicht haben sie aber auch schon gedacht, dass sie jetzt nicht so die mega geilen Pläne für Mahal irgendwie in der Hinterhand haben und es mit Corbin eben deswegen nicht hotshotten wollen, weil sie den vielleicht auch längerfristig im Main Event sehen und Mahal für sie quasi auch nur so ein bisschen eine Überbrückung des Sommerlochs irgendwie war. Kann ja sein, ist nicht gesagt, aber wo du es schon sagtest irgendwie mit Raw, ich meine, mit einem Satz kannst du jemanden ordentlich overbringen, aber wer könnte das machen bei Jinder Mahal? Wer könnte dieses Standing haben, was Paul Heyman ja quasi in der WWE hat, der aber nun mal bei Raw ist? Wer könnte das bei SmackDown machen?
Es hat niemand das Standing von Paul Heyman. Das ist natürlich das erste Problem. Und bei SmackDown...
Ist schwierig, ne? Also Randy Orton könnte ihm vielleicht den Rub geben.
Ja.
Nach dem Motto, I respect you, bla 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 und so weiter und so fort, ne, aber...
Das passiert ja nicht. Also es ist ja...
passiert nicht und vielleicht wäre es auch nicht so hundertprozentig glaubwürdig, wenn Randy Orton sowas machen würde.
Nee, zumindest nicht, wenn er nicht irgendwie Teil seiner Legacy, wie damals Cody Rhodes und Ted DiBiase wären.
Eben.
Von denen jetzt beide ja auch nicht so profitiert haben, aber Cody Rhodes zumindest noch ein bisschen.
Cody Rhodes hat sich selber overgebracht.
Spätestens jetzt bei den Indies.
Aber auch damals schon mit dem Dashing Cody Rhodes und was er da alles am Start hatte. Also, ja, er hatte schon einiges, was für ihn sprach.
Es, für Jinder Mahal spricht höchstens die Serie, dass in Heimatstädten nicht gewonnen wird. Ja, Money in the Bank findet ja in St. Louis, Missouri statt. Und das ist ja die Heimatstadt von Randy Orton. Sie thematisieren das ja nicht so, aber Rich Swann war ja der Erste, der bei Extreme Rules seit langer Zeit mal wieder in seiner Heimatstadt gewonnen hat. Er kommt ja aus Baltimore. Aber die haben wahrscheinlich auch nur gewonnen, weil Sasha Banks dabei war. Von daher ist das vielleicht die Hoffnung für Jinder Mahal. Eine ganz andere.
War nicht vor kurzem noch was? Hatte Bailey nicht sogar in ihrer Heimatstadt gewonnen?
Nee, den die Titel? Hat verloren.
Das war Backlash, ne?
Ja, genau.
Ach ja, stimmt, okay.
Nee, nicht Backlash, Payback.
Payback.
Ihr merkt, diese ganzen Pay-Per-Views,
ja, wir haben jetzt...
Eigentlich ja. Es ist alles derselbe Einheitsbrei.
Backlash jetzt ein Smackdown-Pay-Per-View ist. Für mich war das immer irgendwie Raw, aber gut, ist auch egal.
Stimmt, das kommt noch dazu. Man hätte ja auch bei diesen Sachen bleiben können. Eine ganz andere Sache, wo ich mir eigentlich hoffe, dass da auch ähnlich wie bei der Fatal Five-Way-Geschichte bei Raw, was wir auch besprochen haben, wo jeder in diesem Fatal Five-Way-Match für sich eine richtig gute Leistung gezeigt hat und jetzt sehr, sehr viele Optionen da sind für verschiedene Fäden, die auch frisch sind. So hoffe ich das ja auch bei dem Money in the Bank-Match, ja. Da haben wir Kevin Owens, wir haben Shinsuke Nakamura, wir haben Sami Zayn, haben allerdings auch so einen wie Baron Corbin, der natürlich so ein bisschen sich die Stoßzähne abstumpfen muss, so ein bisschen, da noch ein bisschen wachsen muss. Das ist ja so meine Hoffnung, dass aus diesem Money in the Bank Match, ähnlich wie bei dem Fatal Five Way, noch viel mehr entstehen kann. Ist es auch sowas, was du jetzt mit dir trägst bis Money in the Bank? Wenn du vielleicht auch SmackDown diese Woche mit einbeziehst, wo es dieses Match gab, Nakamura gegen Owens, was mir sehr gut gefallen hat, danach der Angriff auf Nakamura von Corbin, dass man das auch so ein bisschen aufrechterhält für später noch, weil man kann ja nicht alle zum Titelmatch pushen.
Durchaus. Also was ich natürlich am meisten erhoffe, ist eben, dass dann egal wer jetzt Champion bleibt oder wird, dass es einfach einen frischen Herausforderer gibt, also komplett eine frische Paarung. Was ich mir aber eben vorstellen kann, da hatten wir auch drüber gesprochen, ist, dass Styles und Nakamura jetzt erstmal eine Zeit lang zusammenbleiben. Also da jetzt auch nicht so wild durchgemischt wird, also du auch davon ausgehen kannst, Styles und Nakamura werden beide immer noch weiterhin irgendwie mit Kevin Owens zu tun haben, was ja auch gut ist, ist auch eine gute Paarung. Ist nur die Frage, wie Baron Corbin dann da reinpasst. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass er sogar wirklich diesen Koffer noch gewinnen könnte.
Ja, das ist echt eine gute Frage, ne? Also, war ja immer, da werden wir natürlich in der Woche, wenn wir über Money in the Bank sprechen, drauf eingehen, ob das wirklich Baron Corbin werden kann, aber jetzt mit SmackDown im Hinterkopf deutet vieles darauf hin, ne? Allerdings bei Raw wurden wir ja auch ein bisschen auf die falsche Fährte gelockt. Da war es am Ende auch nicht,
wir hatten, glaube ich, Seth Rollins gesagt, weil er das einfachste Opferlamm ist.
Genau.
Samoa Joe ist so gesehen natürlich auch ein einfaches Opferlamm, weil er auch halt so ein bisschen in der Luft gehangen ist vorher und es jetzt auch nicht schlimm wäre, wenn er hinterher dann wieder sich da einordnet, wo er hergekommen ist, irgendwo im Upper, in der Upper Card, irgendwo an der Grenze zum Main Event. Ja, aber haben sie ja gut gelöst, weil letzten Endes ist es natürlich auch ein bisschen spannend jetzt.
Eben. Aber zu Money in the Bank dann nächste Woche mehr. Vielleicht noch kurz zu den Frauen. Lana ist jetzt dabei. Die hat ja ihr Comeback gefeiert als Singles-Wrestlerin, Tänzerin, Fragezeichen. Wird bei Money in the Bank dann gegen Naomi antreten. Ja.
Ja, ähnliche Ausgangssituation wie bei Jinder Mahal.
Irgendwie schon, ne?
Da passt halt hier jemanden, gut, Jinder Mahal hat vorher schon gewrestelt, wir wissen, was er kann. Wir haben ihn auch schon jahrelang gesehen, aber er war halt immer unter ferner Liefen. Lana war immer nur Managerin. Also sie hat noch kein einziges Match bestritten. Wobei, nee, sie war doch mal bei WrestleMania dabei.
Ja, in diesem Tag-Match.
Ja, in diesem Ultimate-Tag-Match.
Bellas, genau.
Sie hat noch kein Singles-Match bestritten, sagen wir das mal so.
Genau.
Deswegen ist es eine komplette Wundertüte. Man scheint sie aber jetzt ja sofort zum Titel pushen zu wollen. Was ja auch wieder so eine Sache ist. Sollte man das tun oder sollte man das nicht?
Ich hoffe ja ein bisschen, Thomas. Möchte nicht zu sehr weit nach vorne greifen jetzt, weil wir nächste Woche euch natürlich auch alle hier haben wollen. Ich bringe mal den Namen Rusev ins Spiel. Einfach nur mal so.
Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst.
Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, mal schauen. Also dazu nächste Woche mehr, wenn wir das noch ein bisschen ausführen. Vielleicht haben wir ja bis nächste Woche dann auch bei der Go-Home-Show von Raw
noch einen weiteren Anhaltspunkt in
genau
die Richtung.
Dafür. Noch eine gute Nachricht aus deutschsprachiger Sicht, Thomas. Du erinnerst dich ja an das Cruiserweight Classic letztes Jahr, ne?
Mhm.
Da hatten wir ja zwei deutschsprachige Wrestler dabei. Einmal der Mac von der WXW und einmal Fabian Eichner, ja, der aus Österreich kommende Adrian Severe, so heißt er im Indie-Circuit. Und wir können jetzt offiziell machen, beziehungsweise Alex Wright hat das gemacht, der hat ihn nämlich ausgebildet. Adrian Severe, der ehemalige Champion auch von Alex Wrights Promotion New European Championship Wrestling, hat einen WWE-Vertrag unterschrieben. Ja, einen mehrjährigen WWE-Vertrag. Lange hat das irgendwie gedauert. Wir haben irgendwie nicht so viel von ihm gehört. Letztens habe ich noch die Frage bei Twitter gelesen, was macht eigentlich Fabian Eichner? Und jetzt können wir sagen, Fabian Eichner kriegt einen mehrjährigen WWE-Vertrag. Und das ist natürlich wieder mal eine Stärkung, Thomas, für den deutschsprachigen Raum und zeigt doch, dass hier viele Leute sind, viele Wrestler sind, die auch in dieses WWE-Profil passen. Ja? Und Axel Dieter Junior könnte ja vielleicht sogar schon der Nächste sein. Also ich finde das geil.
Ich finde es super geil und ich hoffe, dass in dem Atemzug auch die deutschen Promotions so ein bisschen davon profitieren, dass es mittlerweile sich rumgesprochen hat. Hier gibt es die neuen Talente, hier gibt es die Leute, die vielleicht irgendwann dann bei NXT rumturnen.
Ja, und das irgendwie noch mehr zu stärken. Ich meine, ich glaube, der deutsche Markt, der verkauft sich hin und wieder auch ein bisschen unter Wert, ja. Das Ganze wird durch die WXW jetzt auch vorangetrieben, auch New European Championship Wrestling, das ja über die Rocket Beans läuft. Ja, das könnt ihr euch ja dann auch bei Rocket Beans TV angucken. Also es wächst da was. Hoffen wir nur für Fabian, beziehungsweise für Adrian Severe, aber er wird ja wahrscheinlich dann als Fabian Eichner weiter antreten, aber auch für Axel, dass sie da auch die Chance bekommen, sich zu beweisen, eben auch am Mikrofon, da wo es dann schwierig wird für manche deutschsprachigen Wrestler, weil das hast du auch bei Cesaro gemerkt, dann bei Raw immer noch, es ist halt nicht die Muttersprache, ja, und da fehlt halt immer so dieses kleine bisschen etwas, was ja Vince McMahon natürlich irgendwie will, was natürlich auch wiederum schade ist.
Wobei ich mich aber auch wundere, irgendwie, dass das mit ein bisschen Vorbereitung nicht irgendwie zu machen ist. Also so ein Cesaro muss ja nicht unbedingt improvisieren. Übrigens, er kann sich ja quasi auch das, was vielleicht improvisiert klingt, ja vorbereiten.
Eigentlich ja.
Weißt du? Und da sehe ich auch eine Chance für Axel Dieter Jr. So von seinem Look und von seinem Style her wäre das doch der perfekte Midcard hier.
Absolut. Also der ist groß, daher, der ist athletisch, der passt da perfekt rein.
Der darf auch einen Akzent haben, so schlimm ist das nicht.
Der hat gar nicht mal so einen großen Akzent, tatsächlich, ne? Also, da ist Axel Tischer, also Alexander Wolf, ein bisschen schlimmer, wenn man so will. Finde Axel Dieter Junior auch ein bisschen passender für die WWE als Alexander Wolf, muss ich sagen. Bin ich auch sehr gespannt drauf, was sich das hin entwickelt. Werden wir euch natürlich hier bei Pinfall auch weiter drüber informieren. Bei meinsportradio.de habt ihr natürlich auch immer die Möglichkeit, Live-Sport zu verfolgen. Und das könnt ihr an diesem Wochenende auch machen. Wir haben die Blindenfußball-Bundesliga im Programm. Der zweite Spieltag in Dortmund steht an, jeweils ab 8.30 Uhr am Samstag und am Sonntag. Und am Sonntagnachmittag um 14.45 Uhr dann die German Football League live auf meinsportradio.de. Die Cologne Crocodiles empfangen die Berlin Rebels. Also wir haben jede Menge Live-Sport für euch im Programm an diesem Wochenende. Und was unsere Podcasts angeht, ja, da können wir euch natürlich immer nur empfehlen, abonniert uns bei iTunes, lasst uns eine Rezension da, wie Nico. Ja, dann könnt ihr natürlich auch gerne so in die Sendung kommen, aber auch sonst. Also wenn ihr mal dabei sein wollt, mit uns diskutieren wollt über Wrestling, seid ihr herzlich eingeladen. Rezensiert uns bei iTunes, lasst uns 5 Sterne da, lasst uns Meinungen, Kritik, Lob, Anregungen da. Wir wollen das Ganze für euch gestalten, dass ihr gerne zuhört, dass ihr Spaß habt, auch dabei zu sein, alle paar Wochen jetzt, ja, immer öfter. Ja? Je mehr WWE-Pay-Per-Views, desto öfter hört ihr uns hier auf meinsportradio.de. Und Thomas, Social Media, da sind wir natürlich auch am Start.
Ganz genau, und zwar bei Facebook und bei Twitter erreicht ihr uns jeweils unter @pinfallmsr. Uns beide erreicht ihr auch privat bei Twitter, Kevin unter ks-0811 und mich als @steuerkreuz.
Und wir haben es angekündigt, wir wollen auch mal Retro-Segmente haben. Und letzte Woche haben wir es angeschnitten. Letzte Woche Montag vor 19 Jahren ist unser Idol Sting dem NWO Wolfpack beigetreten. Und ich trage heute auch mein Wolfpack-Shirt, ja, und mach schon so langsam den Wolf, Thomas, und wir sprechen gleich im letzten Abschnitt über das Wolfpack. Ja, das ist eine der kultigsten Fraktionen der New World Order gewesen. Und warum, wieso, weshalb, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt hier bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de.
Hey, this is WWE Superstar Apollo Crews and you're listening to mysportradio.de.
Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch hier zu Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Wir, das sind Kevin Scheuren, meine Person, und der Taxmaster, Thomas Steuer, hier.
Servus.
Steuer von Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Okay, ich höre auf. Wir sprechen über ein bisschen was aus der Geschichte, aus unserer Geschichte als Fans, Thomas. Wir sind groß geworden als WCW-Kids und damals im DSF 22 Uhr, Mike Ritter, Lenz Retzer, das war unsere Zeit, Nick Held und
David Kemp.
David Kemp, nicht zu vergessen, David Kemp. Und David Kemp ist ein gutes Stichwort, denn David Kemp war ja auch Ehrenmitglied bei der New World Order. Und da haben wir schon das Stichwort für diese Woche, das NWO Wolfpack, ja, die New World Order, die NWO, der Vorläufer zur D-Generation X bei der WWF, Hulk Hogan, Scott Hall, Kevin Nash, die damals diesen großen Heel-Turn hatten bei Bash at the Beach 96, Randy Savage hintergangen sind und dann, ja, die größte Fraktion aller Zeiten im Professional Wrestling gegründet haben. Das Problem war, es war wirklich die größte Fraktion im Professional Wrestling, denn es waren irgendwann von dem 400-Mann-Roster, was die WCW hatte, waren 399 gefühlt Mitglied bei der NWO, außer Sting. Ja, Sting war da irgendwie nie mit dabei. Und dann hat sich das irgendwann aufgesplittet. Im Jahr 1998 hat sich Kevin Nash gedacht, du, Hollywood Hogan, ich habe keinen Bock mehr auf dich und ich gründe jetzt meine eigene Fraktion, und das war das Wolfpack. Red and Black Attack. Und ja, das Wolfpack, die Babyface-Fraktion eigentlich, aber auch einfach verdammt cool, oder?
Definitiv, auch wenn man das natürlich in Retrospektive ein bisschen fragwürdig ist, warum man die NWO-Story letzten Endes so aufgelöst hat. Nicht, dass sie einfach zerschlagen wird von dem ultimativen Good Guys-Ding, sondern dass es ja einfach aufgeteilt wird in eine gute NWO und eine schlechte NWO. Da kannst du mal sehen, wie hart die WCW dachte, abhängig zu sein von dem Konstrukt der NWO.
Ja, sie hat aber sich cool, sehr abhängig gemacht, ne?
Definitiv, ja. Aber cool war es auf jeden Fall allemal, und so ein bisschen hatte ich auf jeden Fall als Kind auch gehofft, dass das Ding mal irgendwann mit roter Gesichtsfarbe rauskommt. Ja. Das war nämlich mein absoluter Mega-Hero damals. Und ich kann mich noch ziemlich gut an dieses Segment erinnern, als er dann beigetreten ist. Als sie ja beide Fraktionen hatten ja wochenlang ums Ding gebuhlt. Und es war dann wohl auch klar, dass er sich irgendwann entscheiden wird. Was, glaube ich, ein bisschen komisch dargestellt wurde, weil letzten Endes hätte er sich ja gar nicht entscheiden müssen. Aber er hat es dann halt eben doch getan. Und in diesem Segment, ich habe es wirklich noch genauso vor Augen, als wäre es irgendwie gestern passiert, wie er erstmal irgendwie dieses NWO von der weißen NWO, von der Original-NWO, das Shirt enthüllt unter seinem Mantel, Hulk Hogan ihn umarmt, Hulk Hogan dann quasi weggehen will, um weiter an irgendwie auf den am Boden liegenden Lex Luger oder Kevin Nash einzuprügeln, weil vorher gab es ein Tag-Team-Match, irgendwie, und Sting ihn dann quasi am Arm zurückzieht, ihm eine Clothesline gibt, danach den Giant Body slammt und dann super lange struggelt, um das weiße NWO-Shirt zu zerreißen, damit das rote zum Vorschein kommt.
Er hat es nicht angeschnitten.
Er hat es unten nicht angeschnitten, hat er das herumgerissen, von oben, von unten.
Das war so geil.
Hat echt lang gedauert.
Es war der 1. Juni 1998, WCW, Monday Nitro. Ja, die Monday Night Wars waren im vollen Gange und die WCW musste sich ja irgendwas überlegen, um das irgendwie aktuell zu halten für sie, denn die WCW war ja dafür bekannt, sich auf die alten Jungs einzuschlagen, während bei der WWF halt The Rock, Steve Austin da waren, Triple H mit DX und Edge gerade angekündigt worden ist, und ja, dann hat man sich gedacht, komm, das Wolfpack, das ist eine geile Idee, und Sting ist natürlich zu der Zeit der größte WCW-Star gewesen, neben Ric Flair. Und von daher war es einfach an der Zeit, dass er mit der roten Gesichtsmaske dann auch zum Ring kommt. Und ja, ich kann mich da auch noch dran erinnern. Ich kann mich auch dran erinnern an den deutschen Kommentar von damals, ne? Also.
Oh, wie, den weiß ich nicht mehr.
Es war laut. Es war sehr laut. Ich glaube, wir müssen auch mal Mike Ritter einladen. Ja, wir müssen mal über Lucha Underground sprechen.
War er damals schon dabei?
Ich meine schon, er war damals schon dabei.
Ich kann mich dieser ganzen NWO-Saga auf jeden Fall noch an David Kemp und Lenz Retzer erinnern, am Anfang auch noch an Nick Held. Aber ich weiß nicht, ob Mike Ritter da wirklich schon dabei war.
Ja, wir werden es rausbekommen. Wir werden ihn mal hier in die Sendung holen, dann sprechen wir über Lucha Underground, aber eben auch über die WCW-Zeit. Ja, und das Wolfpack hat zu dem Zeitpunkt dann den größten Star der WCW in seine Reihen bekommen. Und wenn man mal schaut, wer war sonst noch im Wolfpack? Kevin Nash, Conan, Lex Luger, Scott Hall später auch.
Also Kurt Hennig eine Zeit lang.
Kurt Hennig eine Zeit lang. Also da war die Creme de la Creme dabei. Und es war einfach...
Der Macho Man.
Nicht zu vergessen, der Macho Man. Und man muss einfach sagen, man kann von Kevin Nash erhalten, was man will. Aber dieses Coole, dieses Smirkige, das konnte er einfach. Ne? Also das war sein Ding. Fall.
Ich fand es damals auch mega spannend, dann zu sehen, dass es irgendwann Sting und Kevin Nash eben als Tag-Team gab. Also da hatte ich auch extrem Bock drauf. Die haben ja eine ganz gute Story darum gestrickt, weil Sting war ja, glaube ich, zu der Zeit, zu der er beigetreten ist, noch irgendwie irgendwann mal Tag-Team-Champion zusammen mit dem Giant, bevor der Giant dann zur weißen NWO geturnt ist und genau. Sting hinterher eben zur roten. Und dann gab es ja quasi, muss man sich auch heute mal vorstellen, bei Great American Bash, gab es einfach mal den Pay-Per-View-Main-Event, dass zwei Dudes, die gemeinsam Tag-Team-Champion waren, sich darum gekloppt haben, wer jetzt den anderen Gürtel mitnehmen darf.
Ja. Ja,
das war ein gutes Match.
Das war, erstens war das ein gutes Match, zweitens war das eine geile Stipulation und es war, ich fand diese 98er Nitros noch ziemlich geil, auch wenn sie da auch schon, und das ist übrigens die Parallele zu Raw heute, da Nitro ja auch damals 3 Stunden gedauert hat, hattest du halt auch diese Längen zwangsläufig, die du jetzt bei Raw auch hast, aber du hattest halt immer noch das, und das haben wir auch schon öfter hier besprochen, in der WCW hatte halt jeder irgendwo seine Storyline. Chris Jericho hatte seine Storyline mit Dean Malenko, Chris Benoit hatte seine Storyline mit dem Ravens Flock, Raven hatte seine Storyline mit dem Ravens Flock, wo er jetzt gerade zu dem Zeitpunkt ja alle rausgeschmissen hat, damit Saturn den Ravens Flock nicht verlässt. Damals noch mit Kidman und Horace Hogan und Sick Boy, alle.
Und Reese,
dann haben wir Disco Inferno, dann haben wir Alex Wright damals gehabt. Also eine geile Zeit im Professional Wrestling, die auch einfach Spaß gemacht hat, als junger Piefke sich das anzugucken. So bin ich überhaupt zum Wrestling gekommen. Irgendwann abends, samstagsabends, habe ich herumgesippt, als meine Eltern gerade weg waren. Dann kam die 090-Werbung, da bin ich natürlich dran geblieben. Und dann kam WCW Monday Nitro. Ja, und da war ich dann hooked. Und seitdem, ich glaube, das war wirklich so, also 97, 98, eher 98. Ich glaube, das mit Sting habe ich halt noch so im Kopf. So um diese Zeit muss es dann losgegangen sein bei mir. Da war ich 7 und das hat mich nicht losgelassen. Und ja, ich war natürlich todtraurig, als die WCW dann damals bankrott gegangen ist. Wenn man das jetzt alles mit den Hintergründen natürlich kennt, dann kann man eigentlich nur sagen, selbst schuld. Aber wie gesagt, das Wolfpack. Und damals auch, und du hast ja erzählt, du hast dir deine T-Shirts ausgeschnitten damals, ne? Und
ganz genau, ja.
Das so gemacht. Und das war bei mir auch so. Ich habe damals ein weißes T-Shirt gehabt und dann habe ich beim Kinderschminken, erinnere ich mich noch dran, habe ich mir die rote Maske anschminken lassen von Sting. Und dann habe ich extra ein weißes T-Shirt mitgenommen, weil ich hatte kein schwarzes da, kein schwarzes ohne Druck. Und dann habe ich mir so auf Rot von der Schminktante habe ich mir dieses NWO-Logo auf das T-Shirt machen lassen. Und,
das sah bestimmt auch ganz geil aus.
Ja, das war einer meiner ich bin jetzt der Kostümtyp. Ja, ich war das eigentlich nie so richtig, aber das war ein geiles Kostüm und ich find's immer noch schade, dass bei irgendeinem Umzug dann später diese Fotos weggekommen sind, weil es gab mal ein Foto davon. Ja, aber so ist das halt, ne?
Und das stellen wir nach, demnächst bei einer der nächsten Folgen. Das stellen wir nach, dass wir dich schminken und dann kriegst du irgendein T-Shirt, wo mit Fingerfarben NWO drauf gemalt
ist. Ich meine, das Geile ist, wir beide haben ja das Wolfpack-Shirt, ja? Das kann man sich so im WWE-Shop kaufen. Und von daher, vielleicht müssen wir mal so ein Wolfpack-Foto machen. Wir zwei. Das laden wir dann hoch auf unsere Facebook-Seite. Was hältst du davon?
Da reden wir nochmal drüber.
Ich meine, ich bin der Boss. Von daher machst du es einfach. Ne?
Ganz auf jeden Fall bist du der Boss.
Der Legit-Boss. Nee, aber nochmal kurz zum Wolfpack zurück. Was dann irgendwann so ein bisschen, wie soll man das nennen? Bescheuert wurde, dann hat sich ja das Wolfpack nochmal aufgesplittet, dann gab es ja die Latino World Order und dann wurde es langsam irgendwann unübersichtlich. Auch da gab es ja dann irgendwie kein richtiges Ende. Das Wolfpack gab es ja quasi bis zum Schluss.
Ja, es ist halt irgendwie so ein bisschen gemerged. Sting war irgendwann verletzt nach dieser Bret Hart-Fehde. Ich glaube, Lex Luger war noch dabei. Der Macho Man war auch längst weg. Aus welchem Grund, weiß ich auch mittlerweile nicht mehr. Und irgendwie, dann gab es halt irgendwann den mysteriösen Fingerpoke of Doom und dann hat man ja quasi alles irgendwie unter dem Banner der rot-schwarz oder rot-weiß-schwarzen NWO damals dann irgendwie zusammengemischt und da hat man auch ein ganz komisches Logo gehabt, was irgendwie rot-weiß-schwarz war.
Ja.
Und es gab einfach überhaupt keine Übersicht mehr, es gab überhaupt keinen Sinn mehr und es hätte auch überhaupt nicht mehr bedürft, dass Hulk Hogan dann nochmal wieder Champion wird und Anführer der NWO. Also damit war es dann auf jeden Fall im Arsch. Anfang 99 war es durch.
Und dann kam ja später noch die NWO 2000 mit Jeff Jarrett. Da war es wieder ganz cool. Dieses silberne Logo, das war wieder ganz cool.
Ja, aber letzten Endes Jeff Jarrett. Also Bret Hart und Jeff Jarrett in der NWO war schon irgendwie weird. Ja. Bret Hart war natürlich vorher schon dabei, hätte man irgendwie so drehen können. Aber Jeff Jarrett ist halt leider einfach in jeder Rolle, die es gibt, scheiße.
Es ist leider so.
Leider war.
Aber seine Mucke war geil.
Mhm. Ja, sein damals, die weiß ich gar nicht mehr. Dieser so noch seine
Rip-Off.
Ja, seine, die, als er noch aussah wie Tommy Gottschalk, da war seine Mucke, glaube ich, ganz witzig.
Die war auch aber geil. Diese Country-Mucke.
Ja, eben.
Der Unterton zu Rap is Crap von West Texas Rednecks, Kurt Hennig und ja. So. Also. Ja, was ist eure Meinung zum NWO Wolfpack? Ja, es ist eine unserer Kultfraktionen im Professional Wrestling. Wir werden natürlich noch ein paar andere Kultfraktionen in nächster Zeit ein bisschen besprechen. Natürlich müssen wir auch über die Four Horsemen sprechen. Ja, das ist zum Beispiel auch eine legendäre Fraktion im Wrestling, D-Generation X. Also über welche Fraktion sollen wir sprechen? Könnt ihr uns natürlich auch sagen. Wollt ihr mal mit uns über eine dieser Stables sprechen? Dann meldet euch über unsere Facebook-Seite, über unsere Twitter-Seite, Hashtag PinfallMSR. Und dann leiten das alles mal in die Wege, Thomas, oder?
Eben, also wie gesagt, auch wenn ihr sehr absurde Meinungen habt, dürft ihr euch gerne melden. Wir machen uns auf gar keinen Fall drüber lustig. Also wenn euer Lieblingswrestler eben Steve Mongo McMichael aus den Horsemen von 98 oder was war, trotzdem, einfach melden.
Mongo war genial.
Geht so, ne?
Mongo, wenn guckst du heute nochmal an, dann weißt du, wie genial Mongo war.
Was genial war, war, wie debil ich damals war, weil ich das natürlich mit diesen, er hat ja immer diese Chicago Bears Jacke angehabt.
Ja.
Und ich wusste nicht, was Chicago Bears sind, so, ne? Und ich habe dann einfach diese Jacke gesehen, die hatte ja in der Mitte den Zipper, also war quasi geteilt, also war der Bears-Schriftzug nicht am Stück drauf. Und ich dachte immer, was ist überhaupt eigentlich BRs?
B-Ears.
Oder B-Ears oder BRs. Keine Ahnung, das war auf jeden Fall dumm. Man B-Rs. War ja erst 98 war ich 10, glaube ich, da noch. Man hat es nicht verstanden.
Sensationell. Ja, das sind Erinnerungen. Ne? Also, so soll es ja auch hier sein. Wir möchten ein bisschen in Erinnerungen schwelgen. Das machen wir in dieser Zeit mal ein bisschen öfter. Wir machen mal ein bisschen mehr Retro. Ja, wir sprechen mal ein bisschen mehr über unsere Vergangenheit.
Darf ich noch was erzählen, kurz?
Komm, hau raus.
Irgendwie, das war auch vor Horsemans Zeit, 98 und so weiter. Und ich glaube, ja genau, irgendwie 98 kam ich auf eine weiterführende Schule, also aufs Gimmi. Und fünfte Klasse, zum ersten Mal irgendwie Englisch gehabt. Hatten wir nämlich in der Grundschule noch gar nicht. Ist mittlerweile, glaube ich, auch anders. Und da habe ich tatsächlich irgendwann mal interessehalber gefragt, als wir so diesen ganzen grundlegenden Kram gelernt haben, von wegen I am, you are und so weiter und so fort. Und ich hatte mich irgendwann erinnert, dass Ric Flair einfach mal irgendwie gesagt hat, I be the champion. Wahrscheinlich hat er I'll be the champion gesagt und ich habe es einfach nicht verstanden. Und ich habe dann ernsthaft irgendwie mit Bezug aufs Wrestling gefragt, irgendwie da hat einer gesagt, I be the champion. Stimmt das auch?
Pass auf, jetzt komm, da habe ich auch noch einen raus. Es wird noch debiler. Das kann ich euch jetzt sagen. Wir hatten in der fünften Klasse Englisch, das war dann 2001. Da war die WCW, gab's da noch. Oder gab's da gerade nicht mehr. Jedenfalls, unser Englischlehrer damals, Herr Krüger, ich glaube, weiß gar nicht, ob er noch lebt, hat gesagt, wir sollen uns alle englische Vornamen geben. Warum auch immer. Und Kevin.
Deiner war Rick.
Nee, pass auf. Kevin ist natürlich Englisch. Ja, hätte ich einfach nehmen können. Ich dachte mir aber, nein, wenn alle sich andere Vornamen geben, dann mache ich das auch. Und was habe ich mir für einen gegeben? Jeff. Und weißt du, wir mussten uns dann so einen Namensschilder machen. Und dann habe ich den Namen Jeff und ich habe dann so ein Jeff Jarrett Logo genommen und das abgepauscht.
Gott, ich bin ein richtiger Fan von dem.
Ey, so krass. Gott. So krass, ey. Mit dem NWO-Logo und allem. Ich habe es voll gemacht. Also, ja.
Jeff Scheure.
Ja, mein Gott, also das war die Zeit. Und noch eine andere Anekdote, das war allerdings schon in der 11. Klasse oder 12. Klasse, keine Ahnung. Ich war in Mathe nicht so ein Ass und unser Mathelehrer auch nicht damals. Und dann habe ich mal eine 4 plus in der Mathearbeit gehabt und hat er mir die wieder gegeben. Dann habe ich dem Knaller ins Gesicht gewoot. Irgendwie so gefreut habe. Wir werden euch noch mehr dieser Sachen erzählen. Na, es wird nie langweilig hier bei uns. Also empfehlt uns weiter, bleibt uns treu, die Sendung ist vorbei. Wir hören uns nächste Woche schon wieder, wenn wir auf Money in the Bank vorausschauen. Ja, nochmal vielen Dank an Nico, dass er heute dabei war. Wenn ihr dabei sein wollt, meldet euch über Facebook, Twitter und Co. Mein Name ist Kevin Scheuer und ich bin raus. Das letzte Wort hat wie immer Thomas Steuer.
Ja, meldet euch, genießt die Shows und wenn ihr coole Anekdoten wie unsere habt, aus eurer Kindheit, als ihr noch vielleicht ein bisschen depperter wart als heute, dann erzählt die uns oder erzählt die uns vor allen Dingen gerne auch hier live in der Sendung. Meldet euch, habt Spaß. Bis nächste Woche schon. Ciao.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.